Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung.
Willi und Dödel Spezial. Das Böblinger Bier geht immer. Mit Brauereichef Werner Dinkelacker rauscht die Krise vorbei.
55, die 55. Folge von freundlichen Freunden für freundliche Zuhörer. Ich freue mich über den Dödel. Guten Morgen, Dödel. Bist du heute wieder schön nass geworden bei der Fahrt ins Geschäft, hoffe ich.
Ja, super. Wofür? Du sagst ja immer, das ist ein gutes Wetter, oder? Es war kein gutes Wetter heute Morgen. Es war einfach klatschnass an diesem verregneten 11. Mai. Der hat so gar nichts Wonniges.
Und der ist nicht wonnig, gell? Aber nee. Da will man in die Wanne anstatt aufs Fahrrad viel lieber. Und du fährst aber natürlich. Oh, wir haben einen Gast, der sich schon meldet. Der hat die Spielregeln schon kapiert. Wie gut. Ja. Werner, wir haben dich doch gar nicht vorgestellt. Du bist doch unser Special-Platzen. Na klar.
Zu dem kalten Mai und zu dem regnerischen, was ich heute sage. Erstens, 11. Mai ist mein Hochzeitstag heute.
Oh.
Und zweitens, ist der Mai nass und kalt, fühlst den Brauers Scheun und Fass.
Das ist auch mal ein super Reim. Aber zur Erklärung, also wer hier so reingeplatzt ist, ist der Werner Dinkelacker, dem wir jetzt einfach mal gratulieren zum Hochzeitstag, sagt der Cassie, liebe Grüße. Ist bestimmt euer 10., so jung wie ihr seid.
Wow.
Werner Dinkelacker, Chef der Schönbuch Braumanufaktur in Böbling, mit dem wir uns heute so ein bisschen übers Bier unterhalten wollen in diesen freudlosen Corona-Zeiten.
Ich finde es eigentlich ganz freudig auch manchmal gerade, und es liegt dann am Bier. Ne? Sag mal, dieses Spruch, den du gerade gemacht hast, den hat doch bestimmt ein Bierbrauer gemacht, nachdem er ein bisschen getankt hat oder so Druckbetankung. Was war das? Wald und nass hat sich da gereimt, oder?
Ja, das ist ein uralter Spruch. Früher haben die Brauer ja auch Landwirtschaft betrieben, ja, so wie wir auch. Wir haben ja erst in den 1960er Jahren haben wir aufgehört mit der eigenen Landwirtschaft, und vorher haben wir halt schauen müssen, dass wir gute und ausreichend Braugerste gehabt haben. Und wenn der Mai regnerisch und kalt war, war das gut für die Braugerste. Deswegen hat sich dann die Scheune und das Fass gefüllt. Die Brauer sind halt keine Poeten oder nur selten, ja. Deswegen reimt sich da nicht immer alles.
Willi, das sind keine Hip-Hopper.
Ja, irgendwie schon. Das sind Freestyler, die sind großartig. Geschichtlich, das interessiert mich sowieso. Da sind so ein paar, wir werden heute ein paar Sachen lernen, glaube ich. Ich bin mir sicher, wir werden lernen. Und Spoiler-Alarm, Achtung, wir haben die brandneue Gastro-Verordnung. Also ich habe sie nicht und der Dödel hat sie nicht, aber der Werner Dinkelhacker hat sie auf dem Rechner. Und der kann gleich mal erzählen nachher, wie es denn weitergeht. Was dürfen wir in der Kneipe oder in der Speisegastronomie viel besser und so weiter. Und da gibt's ja auch Bier und so weiter. Sag mal, Dödel, was ist eigentlich dein Lieblingsbier?
Du, ich bin nach wie vor regional. Das ist jetzt hier ein bisschen schleimerisch, aber ich bleib beim Schönbuch. Ja, das ist, ich bin Böblinger Lokalpatriot, da trinkt man Schönbuch.
Ich meine, das Hefeweizen. Okay. Ich meine doch nicht die Marke.
Und davon,
ich
mein davon die Hefe. Und davon ist Hefeweizen, da bin ich sofort dabei. Ja, das ja. Gehört auch mal auch zu den Besten, die ich so kenne. Also das ist einfach so.
Trinkst du eigentlich nur Hefe? Also trinkst du immer Hefe oder so anlassbezogen vielleicht auch mal so ein Kellerbier oder was anderes?
Also wenn es anlassbezogen nur anderes Anlassbier gibt, trinke ich auch anderes Anlassbier.
Aber sonst Hefe.
Ja, aber sonst Hefe, ja. Das hat immer so was Gemütliches und was einfach Erhabenes. Ich finde, das ist cool.
Und Werner, ist es bei dir auch so? Ja? Werner, was trinkst du?
Gut. Ihr habt es halt gut. Gell? Ihr habt es einfach. Was soll ich sagen? Gell? Weißt, ich starte immer mit dem Hefe, lecker Hefe, und dann steigere ich die Bittereinheiten. Ja? Also indem ich dann mich ans Uredel weiter vortascht, und dann am Ende lande ich irgendwann beim Pilz. Und wenn ich dann noch Lust habe, auch mal ein Pale Ale, ja, oder auch mal so ein lecker Bockbier von uns. Und du weißt ja, ich habe ja so einen Bierblog, ja, da habe ich schon über 300 Brauereien in meinem Leben angeschaut, und ich kriege jede Menge Bier immer von anderen Brauereien zugeschickt, die dann ein Päckle machen und sagen, Werner, probier mal das Bier und komm uns besuchen und schreib was über uns. Und das ist dann so mein Privatvergnügen.
Kann ich dir nicht den Blog für dich schreiben? Dann kriege ich auch so Bier zugeschickt.
Also das war hart verhandelt, nur mit zwei.
Ich muss sagen, wenn ich beim Hefe gelandet bin, dann kann ich irgendwie nicht mehr wechseln. Hefe ist bei mir immer praktisch der Höhepunkt des Abends. Vielleicht geht vorher ein Pilz oder sowas, aber am Schluss ist Hefe, dann will ich nichts mehr anderes.
Ja, das ist so. Ich werd oft gefragt, was mein Lieblingsbier ist, ja. Und das ist auch eine ganz interessante Antwort, weil Bier ist ja nicht so einfach, wie es scheint, ja. Und wichtig ist, dass oftmals, kennt ihr vielleicht auch von euch selber, Bier ist auch sehr anlassbezogen, also saisonal, Jahreszeiten zum Beispiel, Winter trinken wir anders wie im Sommer, aber auch anlassbezogen. Wenn ihr gemütlich vorm Kamin mit eurer Frau sitzt, geht mal ein schöner heller Doppelbock aus dem Weinglas zum Beispiel. Ja, aber ich meine, zu so einem Fußballspiel, was gibt es da Geileres wie so ein Jägerspezial ansetzen, die Flasche und, boah, und sich so richtig schön reintrinkustieren, ja. Also Bier ist schon spannend.
Anlassbezogen. Jetzt gab es ja die letzten Wochen nicht mehr so wahnsinnig viele Anlässe zum Bier trinken. Kein Fußball, du hast gesagt, keine Feste, keine Gastronomie, keine Festivals, keine Konzerte. Spürt man das als Bierbrauer? Verkauft ihr weniger Bier? Braut ihr weniger Bier?
Also auch da, also Bier ist extrem vielschichtig und manchmal auch nicht so ganz einfach. Und bei uns ist ja, wir sind ja ein einzigartiges Bierland in Deutschland. Ja, wir haben 1500 Brauereien, allein in Baden-Württemberg haben wir 200 mega coole, gute Brauereien. Und je kleiner die Brauerei, je regionaler ist die Brauerei aufgestellt. Und je kleiner die Brauereien, je regionaler die Brauerei ist, desto einen höheren Gastronomie- oder Fassbieranteil haben die Jungs. Also so wie mir auch. Es sind in der Brauerei 40 Mitarbeiter und von Fuhrpark über Brauer bis Buchhaltung, alles drum und dran. Und wir verkaufen unser Bier im Umkreis von 30 Kilometern. Und das wisst ihr, weil ihr zu Hause seid bei uns in unserem Schönbuchland. Wir sind extrem verwurzelt mit der örtlichen Gastronomie und mit den örtlichen Vereinen auch, ja, oder Institutionen, von kulturellen Vereinen, Blaues Haus bis zum Anglerverein, ja. Und dadurch haben wir einen sehr hohen Fassbieranteil. Also wir haben einen Fassbieranteil von 50% der Regionalität geschuldet. Jetzt zum Beispiel eine große überregionale Brauerei, Krombacher oder wie sie heißt, Bitburger dieser Welt, die haben ungefähr einen Fassbieranteil von 20%. Ja? Mhm. Und deswegen trifft jetzt gerade das Thema Gastronomieschließung, Festeschließung, trifft die kleine feine oder handwerklichen Brauerei. Bei den regionalen Brauereien, die Biervielfalt, die Biergeschichte in Deutschland ausmachen, brutal ins Mark, brutalst.
Müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, ihr müsst euch ernsthaft Sorgen machen, weil das ist natürlich klar, wenn ein Absatz von 50% wegbricht, dass sich das auch in den Umsatzerlösen auswirkt. Und wir kleinen Brauereien, und ich bin da extrem gut vernetzt und tut da auch sehr viel, was den Austausch von kleineren Brauereien angeht, ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, natürlich unsere Mitarbeiter an Bord zu halten, irgendwie mit durch die Krise nehmen zu können. Aber es gibt halt auch betriebswirtschaftliche Fakten und es ist einfach so, dass es nicht unendlich lang geht. Irgendwann ist dann die Liquidität weg und dann mit all den negativen Auswirkungen. Ist schon sehr schwierig, sehr schwierig. Jetzt ist aber auch so, der eine oder der andere hat besser, schlechter vorgesorgt. Es gab auch schon kleine Brauereien, die haben vor der Krise schon so ein bisschen Rückgänge gehabt und sowas. Und die trifft es natürlich mehr. Wir haben jetzt von der Schönbuch Braumanufaktur, wir sind Gott sei Dank extrem gut aufgestellt, weil wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr dem Markt entgegengesetzte Entwicklung gehabt haben. Also wir sind jedes Jahr quasi 10% wachsen, ja, und haben da auch gut investiert, das Geld immer wieder investiert oder in die Rücklagen und so. Und sind von dem her sind wir da schon gut aufgestellt und hoffen, dass wir da hoffen wir, dass wir durch die Krise gut durchkommen sein.
Ja, irgendwann müsst ihr ja da raus und irgendwann macht auch mal wieder was auf. Stellt ihr euch darauf ein, auf wieder geöffnete Läden, auch dadurch, dass ihr anderes Bier braut, vielleicht tatsächlich mehr die Flaschenfass, das Flaschenbier als das Fassbier, weil möglicherweise in einer Kneipe künftig am Anfang mal eher so nicht die offenen Getränke ausgeschenkt werden.
Ja, also das ist ja, ich sage mal, wir sind ja schon ein bisschen anders wie die anderen Kinder hier bei uns im Brauereibereich. Gell? Und dafür sind wir ja auch, ich sage mal, auch schon ein bisschen bekannt irgendwie, dass wir eigentlich weg vom Mainstream agieren. Ja? Wir haben in der Vergangenheit, das wisst ihr, wir haben ein Sortiment uns aufgebaut oder uns überlegt, meistens bei den Bierabends im Brauhaus, und haben uns überlegt, Mensch, was macht uns Spaß, welche Biere passen zu uns und so. Und da sind wir ja, das Lucky Experience kennt ihr, gell?
Oder von meinem Sohn, gell?
Ja, von meinem Sohnemann im Bereich Pale Ale. Oder wir haben jetzt seit anderthalb Jahren mega geile Entalkoholisierungsanlage für Bier, wo so Betriebe in unserer Größe nicht haben. Und dadurch haben wir auch nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage im Getränkefachhandel, in dem Flaschenbierbereich. Also deswegen ist bei uns jetzt nicht ganz so extrem dramatisch wie bei anderen Brauereien, die halt vorher schon ein Nachfrageproblem gehabt haben, sondern bei uns war es vorher gut nachgefragt und ist jetzt auch ungebrochen. Also im Flaschenbierbereich sind wir nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs.
Ihr habt auch so dieses coole Jäger-Spezial, was du vorhin angesprochen hast. Das hat auch so eine Geschichte, die dahinter steckt, gell? Das war doch mal die Originalflasche, die eingemauert war im Böblinger Kino.
Hey, das ist, Gott sei Dank gibt es da wirklich Zeugen. Der Andi Zintek, mein Lieblings-Kinobetreiber in Böblingen, oder der Uwe Hutfils, der Wirt vom Seegärtle, die das der alte Stadt nicht auch versichern können, weil das ist eigentlich die schlechteste überlegte Story, wer das von einer Werbeagentur, die du bringen kannst. Und das ist einfach, sowas kann man nicht faken. Ja? Und das, der Jäger-Spezial, das weiß jeder. Jäger-Spezial, ich habe ja drei Kids, gell? Und der Jäger Spezial ist mein viertes Baby, mein viertes Kind, das haben wir 2016 auf die Welt gebracht und ist aber mittlerweile mit Abstand unser stärkstes Bier bei der Braumanufaktur. Ja. Also die Leute lieben den Jäger, das ist unfassbar.
Und das nur, weil ihr beim Kinoumbau irgendeine Wand eingerissen habt und da hat irgendein Bauarbeiter seine alte Flasche mit eingemauert. Gell? Irgendwie sowas, da habt ihr diese alte Flasche mit dem alten Etikett gefunden und das ist der Renner.
Ja, aber das Geile kommt ja jetzt erst noch, ja? Der Witz. Ja? Und der Andi Zintek hat mir die Hand gedrückt und habe ich gesagt, hey, unsere Altvorderen, was haben die gemacht? Hey, so ein Fanta-Bier oder was? Orangenes Etikett oder Jägermeister? Das ist ja total hart in der komischen Bauarbeiterflasche. Und hab die bei mir hier, wo ich jetzt sitze, im Büro auf den Tisch gestellt. Und bei mir geht es dem Büro zu wie im Hühnerstall, wie in so einem Taubenschlag. Bei mir steht die Tür immer auf zu. Mitarbeiter, Kinder, Kumpels von meinen Kindern, Kunden. Ist immer jemand da und jeder Zweite hat die Flasche an die Hand genommen und hat gesagt, hey Werner, was ist denn das? Das ist ja total crazy, was war denn das für ein Bier? Und dann bin ich zu meinem Dad, zu meinem Vater und habe gesagt, du Vater, wann habt ihr das gemacht? Und er sagt, ja, 60er Jahre. Und habt ihr gesagt, ihr wart ja echt extrem hart drauf, ey, zum hässlichen Dings da. Und was war das für ein Bier? Und hat mein Papa hat dann gesagt, du, das war so ein totales Wald- und Wiesenbier, so, ich sage mal, ja, das war für jeden Tag gebraucht. Das hat man von morgens bis abends hat man das gesoffen. In der Buchhaltung zum Beispiel morgens um 9 Uhr zum Festbar. Ohne Ecken und Kanten. Das hat man sich so richtig reinlernen können. Aus der Flasche, ohne viel Hopfen und Gedöns. Einfach ein ehrlich, sauber, gut gemachtes Exportbier. Na, 2016 und ich bin ja bekannt durch meinen Bierblog, dass ich da in dem Kraftbierbereich auch ganz gut unterwegs bin und viele Leute kenne. Und das war für mich damals so eine Offenbarung, die hart gehopften, extrem alkoholischen Biere, die ich da von morgens bis abends trinken durfte. Da habe ich gesagt, du Gustl, zu meinem Braumeister, Gustl, wir machen jetzt voll so ein Bier, wo du so richtig schön einlernen kannst, wo richtig geil schmeckt. Wo der Kopf sagt, nein, ich muss morgen arbeiten gehen. Das ist der Verstand, aber der Gaumen schreit noch eins, noch eins, noch eins.
Ich habe das schon gelernt.
Ja, ja, das kennen wir. Ja.
Mein Guschel, mein Braumeister und ich, wir sind halt totale Qualitätsnerds, Fanatiker. Uns interessiert eigentlich rechts und links nichts, sondern uns interessiert das, was in der Bottle drin ist. Es muss halt cool sein. Es muss hohe Drinkability haben, also zum Weitertrinken anregen. Und da achten wir drauf. Und ich glaube, das zieht sich durch alle Biere von uns. Hefeweizen, Jäger Spezial, sonst was. Das sind Biere, die kannst du wirklich den ganzen Tag trinken.
Aber es ist jetzt nicht so bei euch, dass ihr irgendwie Originalrezepte rumliegen habt, noch von einer dazu mal.
Also beim Jäger Spezial war es tatsächlich so, mein Vater hat gesagt, du Junge, eine Malzsorte, eine Hopfensorte und vom Hopfen nicht zu viel. Und hat mir so die Idee, so hat es mir erklärt, was wir das damals gemacht haben, wie viel Alkoholgehalt und. Und wir haben das einfach nachgebraut, ja. Aber das Originalrezept ist jetzt nicht irgendwo bei uns im Kellerverlies irgendwo eingebuddelt gewesen. Also das stimmt natürlich nicht. Wir haben das nach unserem Gutdünken so gebraut, so wie es uns optimal schmeckt.
Vielleicht mal eine kleine Kurve. Das gibt's ja jetzt demnächst dann auch in den Speisegastronomien, die wieder aufmachen. Und da hast du gerade eben gesagt, du weißt was Neues, was sonst noch keiner weiß. Da kam eine neue Verordnung rein. Jetzt wird's mich interessieren und den Dödel sicher auch, wann wir wieder wo was trinken können und so weiter. Was kannst du uns denn sagen? Was gibt's denn Neues? Bist du denn jetzt richtig schlau und weißt, wo es lang geht?
Nee, du. Also ich kann euch da mal kurz vorlesen, wie das Teil heißt. Hat mir der Nunzio geschickt. Der Nunzio ist ja bei uns der Geschäftsführer, der die drei Brauhäuser macht und betreibt. Er ist der Gastro-Profi. Ich bin immer gerne auf der anderen Seite der Theke zu Hause, weißt du, im Gastraum als Gast. Und der Nunzio macht dort den Bereich auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich hier bekommen Verordnung des Sozialministeriums und des Wirtschaftsministeriums zur Eindämmung von Übertragung des Coronavirus in Gaststätten. Ja, das so heißt die Verordnung. Und die Verordnung für Speisegastronomie. Genau. Diese Verordnung gilt für Speisewirtschaften im Sinne des Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2. Ja, also wir haben jetzt eine Verordnung bekommen, die ist für Speisewirtschaften. Das bedeutet, wir dürfen also Speisewirtschaften eröffnen.
Ja, und? Okay. Das heißt, ins Irish Pub dürfen wir noch nicht, Willi. Ins Irish Pub, da hatten wir schon mal eine Folge, dürfen wir noch nicht, heißt das.
Ja, genau. Also ich sage mal, die Eckkneipen zu unserem Leidwesen leider nicht, weil in den Eckkneipen wird ja auch dann meistens auch Bier getrunken, ja. Also in der Speisegastronomie ist ja das Bier eher Bier oder das Bier speisebegleitend, ja, irgendwie.
Und wenn ich jetzt essen gehen will, wie funktioniert das da? Laufe ich einfach rein und setze mich hin und werde bedient oder wie funktioniert das jetzt?
Also wenn du jetzt kommst, ja, in unser Brauhaus oder in Reusenstein oder ins Palladium oder wo auch immer oder auch in Frechdachs in Böblingen, dann wirst du erstmal begrüßt. So sieht die Verordnung das vor, wie ich das vorher, ich habe es wie gesagt nur überflogen, ja, aber da steht drin, dass man erstmal die Gäste, Name des Gastes notieren muss, Datum und Uhrzeit des Besuchs und die Kontaktdaten wie E-Mail, Adresse oder Telefonnummer muss man notieren.
Reicht da ein Gast in der Gruppe oder von allen?
Von allen. Von allen, genau. Das ist dann also, dass wenn wahrscheinlich irgendwas ist, dass man das dann halt rückverfolgen kann. Gell? Dann gilt natürlich die Abstandsregelung, 1,5 Meter, ist klar. Und dann erhöhte hygienische Standards, wie wir Deutschen das ja relativ auch schnell gelernt haben. Ja, also deswegen haben wir ja unsere Pandemie in Deutschland was zumindest ja relativ gut im Griff bekommen, weil die Deutschen ja da schon sehr diszipliniert und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen, was das Thema Mindestabstand, Händewaschen, so die allgemeine Hygiene, Klinken sauber machen, Armlehnen und sonstige Dinge. Da sind wir, ich sage mal, gesellschaftlich ja schon alle jetzt wirklich sensibilisiert. Und das müssen wir jetzt natürlich in der Gastronomie im verstärkten Maße, also die Wirte müssen dafür Sorge tragen, dass es dann auch so eingehalten wird.
Und habe ich dann Mundschutz an, wenn ich reinkomme?
Ja, also du hast einen Mundschutz an, bis du am Tisch bist, soweit ich das gesehen habe. Und dann kannst du den Mundschutz abnehmen. Und wenn du aufs Klo gehst oder wieder rausgehst, musst du wieder anziehen. Mhm. Genau, einfach ja, erhöhte Sorgfaltspflicht irgendwie.
Ist das jetzt eine Nachricht, die dich erleichtert oder sagst, da tut sich jetzt wieder was, auch in meinem Geschäftsbereich, oder wo du sagst, das geht mir nicht weit genug?
Also ich bin wirklich sehr, sehr erleichtert, weil vor 14 Tagen da das letzte Meeting ohne Perspektive, da war ja, was Gastronomie angeht, war ja gar nichts absehbar, oder zu dem damaligen Zeitpunkt konnten die Entscheider ja das Thema Gastronomie noch nicht auf die Tagesordnung bringen. Und ich bin extrem erleichtert, dass wir jetzt einen konkreten Fahrplan zumindest haben und auch mit detailliert mit Punkten gefühlt, was man machen muss und was man nicht machen soll. Ja, also das ist schon gut. Es ist ein Fahrplan und das ist wichtig, eine Perspektive.
Weißt du denn, wie dicht so ein Lokal besetzt sein darf? Also
da steht jetzt nichts drin. Also es ist kein, also soweit ich das auch wieder gesehen habe, ist da jetzt nicht irgendwie, dass man nur 50 Leute in eine Kneipe reinlassen darf oder 10 oder sonst was. Und das geht darum, dass also pro Tisch gab ein oder zwei und halt mit dem Mindestabstand. Das muss man halt gewährleisten. Auch zwischen den Tischen und sowas, ja. Was es dann konkret bedeutet, zum Beispiel jetzt im Reusenstein oder im Brauhaus oder wo auch immer, das muss man sehen, da muss man die Tische so stellen. Wenn jetzt vorher 100 Leute Sitzplätze waren, ob das dann nur noch 50 oder 30 sind, das muss man vom Einzelfall betrachten.
Ja, wahrscheinlich.
Da ist keine Zahl drin.
Wahrscheinlich hat man es in der großen Gastro natürlich dann viel einfacher als so die kleine Mini-Dödel. Was hast du?
Ne, mach du weiter, alles gut.
Nee, passt schon. Es war eine Feststellung. Ich dachte so, weißt du, ich habe so ein paar kleine Lokale, wo ich auch ganz gerne reingehen würde, aber da passt dann wahrscheinlich nicht mehr so viel rein, weil man dann doch Abstand halten muss. Ich bin da sehr gespannt, wie es heute geht. Was meinst du, Dödel?
Ja, ich wollte noch zurück aufs Thema Bierbrauen und Gaststättenöffnung gehen. Jetzt hast du gesagt, ich tippe mal, in den letzten Wochen habt ihr eure Fassbrauaktivitäten auf ein Minimum zurückgefahren, weil ihr müsst ja keine Fässer produzieren, wenn sie keiner kauft. Jetzt machen die Speisegastronomie macht wieder auf und die verkaufen Fassbier. Wahrscheinlich, aber ihr habt vielleicht gar keins. Habt ihr noch was vorrätig? Aber Bier sollte auch frisch sein.
Ja klar, natürlich. Wir haben schon Fassbier noch da und es ist ja auch kein Problem wieder, weil wir produzieren ja, wir sind ja im laufenden Prozess, also beim Brauen wegen Flaschenbier, weil das Flaschenbier, wie gesagt, ja ganz gut läuft. Ist das jetzt nicht das Problem, dass man auch die Fassbierabfüllung wieder anschmeißt. Das geht schon. Und auch das Fassbier selber, da gibt es vom Brauerbund auch Empfehlungen, auch an die Landesregierung. Da gibt es eindeutig, wenn du, also so wie es jetzt aus vorgesehen ist, eine Verordnung, dass du bei 60 Grad sterben ja die Viren ab. Und mit der Gläserhygiene und vom Fassbierausschank ist 0,0 Gefährdungspotenzial da. Also spricht auch nichts gegen die Verwendung von Fassbier in der Gastronomie, weil da kein Gefährdungspotenzial da ist. Im Bier wachsen übrigens keine pathogenen Keime, das weiß man ja seit der Hildegard von Bingen.
Wer?
Hildegard von Bingen, meine Freundin, die Klosterschwester, 11. Jahrhundert. Die hat ja als erstes mit dem Hopfen experimentiert. Der hat antibakterielle Eigenschaften und dadurch, dass der Hopfen beim Bierbrauen verwendet wird, werden niemals im Bier krankheitserregende Keime wachsen können. Also von dem her ist das Thema Bier total safe. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen.
Ich mag die Frau von Bingen.
Ich liebe sie. Hey, vor allem ist das ja meine Lieblingszutat, der Hopfen. Ja, es gibt ja über 200 verschiedene Hopfensorten, in ganz vielen Anbaugebieten weltweit, wo wir zum Würzen unseres Bieres verwenden dürfen. Und ich fahre mit meinem Braumeister Gustl, fahren wir ab und zu durch die Gegend und checken da neue Hopfensorten ab, weil wir totale Hopfen-Nerds sind. Wolltest du Pilz schmeckst, das muss man so Pilz reinriechen. Das hat so eine unfassbar geile, unterschwellige, frische Hopfenblume. Das ist abartig. Und das kommt halt auch von so einem tricky Hopfen, die wir halt verwenden beim Brauen irgendwo. Ja. Also die Hildegard von Bingen war cool.
Hopfen, ihr habt ja selber auch einen Hopfengarten, aber der ist ja bloß zur Zierde, oder?
Ja, also ja, seither. Der Luki hat das letzte Mal nach der Ernte das erste Mal ein Grünhopfenbier gebraut auf seiner Versuchsanlage. Also haben wir den Hopfen geerntet vom Hopfengarten und haben dann direkt beim Brauen mitverwendet. Und das Experiment, das ist echt gut gelungen. Du. Wir waren total begeistert. Das müssen wir mal gucken, weil unser Hopfengarten hier in der Braumanufaktur entspricht der Menge von einem Sud, ja, den wir brauchen. Mhm. Also wir können da mal ein Sud spaßeshalber Grünhopfenbier einbrauen. Aber da müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis die Hopfenernte kommt das Jahr. Ja?
Mhm. Bin ich gespannt. Stichwort nochmal kurz zum Luki. Da kommt ja dein Nachwuchs auch schon wieder heran, oder? Oder die nächste Generation Schönbuch Braumanufaktur Dinkelacker.
Jetzt sagst du Generation, nachdem du so schönes Wort früher, ich habe vorhin was gelernt, Drinkability war auch so ein schönes Wort. Es gibt Drinkability, es gibt eine Generation.
Weißt du, dass Luki was Gescheites lernt irgendwie? Weißt du, nicht so wie sein Vater, sein Opa, sein Uropa, sein Ururopa. Also seitdem die Brauer-Universität in München gibt, in Weihenstephan, studiert die Familie Dinkelacker lückenlos dort. Ist einmalig auf der Welt. Aber der Luki, so ein bisschen, ja, der hat gesagt, oh, komm Papa, nee, ich glaube, das Brauen, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Und der ist jetzt auch in Weihenstephan gerade auf der Zielgeraden. In anderthalb Jahren ist er fertig.
Oh, das ist auch gut so. Eine Frage direkt zum Bier. Gibt es eigentlich ein Bier, das weniger Kopfschmerzen macht als das andere?
Ja, jetzt müsste ich mich mit dir noch mal ein bisschen näher unterhalten. Ja, ich weiß nicht, ob das für die Öffentlichkeit bestimmt wird. Also grundsätzlich gilt es untergärig vor obergärig. Ja, weil die Gärungstemperaturen bei den untergärigen Bieren, sprich Pilz, Export, Naturtrübe und sowas, Jäger Spezial, sind niedriger wie bei obergärigen Bieren, Kölsch, Altbier, Weizenbiere. Und je wärmer die Gärtemperatur ist, desto eher können auch höhere Alkohole aufkommen. Und das merkt man halt, wenn du mal so 3, 4, 5, 6 getrunken hast, dann kann das eher dann zu Kopfschmerzen führen, muss aber nicht, weil jeder Mensch da auch wieder anders getaktet ist. Der eine kriegt eher von Schönbuch Kopfweh, der andere eher von einer anderen Brauerei oder hin und her, rechts und links, ist auch so nicht ganz einfach zu beantworten. Aber wir können es unter vier Augen mal miteinander checken.
Aber klar ist, Bier auf Wein, das ist fein.
Bier auf Wein, das soll sein.
So. Und Wein auf Bier, das rate ich dir. Geht genauso.
Genau.
Ah, da gibt's noch was. Aristoteles, gell? Der Aristoteles, der hat doch so ein Bierbuch geschrieben. Der hat gemeint, der Vorteil vom Bier gegenüber dem Wein ist, wenn du vom Wein besoffen bist, fällst du in alle Richtungen um. Und beim Bier fällst du nur nach vorne.
Echt?
Ja,
das. Kennst du mir mal die IBAN? Nee, nicht IBAN. Wie heißt das bei den Büchern, die Nummer?
Ich kann dir das. Ich hatte da ein Gespräch mit dem Braumeister, mit Markus Hess, der selber auch Braumeister ist, und der hat da dieses Büchle vom Aristoteles, hat er mir mal vorgelegt. Also diese alte Schrift, das ist super, das zeige ich dir mal. Ja, auf jeden Fall. Man fällt beim Biersuff nur in eine Richtung um. Wein ist viel gefährlicher. Da geht es in alle Richtungen. Ist wirklich so. Ah, sehr launig, sehr lauschig. Dödel, was meinst du?
Ja, ich habe viel gelernt, der Werner jetzt am Ende auch. Wir freuen uns, dass die zumindest erstmal die Speisegastronomie wieder aufmacht. Nächsten Montag, glaube ich, gell?
Ja, genau. Ja.
Trinken bis dahin noch ein paar Hefeweizen daheim. Was trinkst denn du eigentlich, Willi?
Ich gerade? Ich trinke gar, jetzt im Moment habe ich gar kein Schönbuch zu Hause, habe ich aber immer wieder gern. Im Moment trinke ich relativ viele Sorten von Bergbier. Und da hat das Dreikornweizen, das habe ich gerade für mich entdeckt, und den Schäfles Himmel ist ja auch eine schöne Brauerei, und sonst von Schönbuch ist es tatsächlich das Lucky Experience im Sommer und natürlich Hefeweizen. Und wenn ich aber essen gehe zum Beispiel, da mag ich sehr gern dieses Kellerbier, das ist sehr klasse zum Essen, genial. Das Schönbuch, das Hefeweizen, das stopft mir zum Essen ein bisschen zu sehr, das mache ich gerne. Beim Fußball gucken oder im Sommer nach einer Radtour oder sowas, da ist es das Hefeweizen. Aber schöne Auswahl auf jeden Fall. Schöne Auswahl.
Ein schöner Schluss, Willi.
Ein wunderbarer Schluss. So, gehen wir raus. Wunderbar. Und ich habe jetzt Durst ein bisschen bekommen. Ja.
Darf ich noch einen schönen Trinkspruch zum Abschied von mir geben?
Ja, dann gehört dir das letzte Wort.
Die Wissenschaft hat festgestellt, wie guter Durst zu stillen. Im Wein die Wahrheit, im Bier die Kraft, im Wasser die Bazillen.
So, sogar gereimt diesmal, Werner. Ich bin stolz auf dich.
Das siehst du mal.
Vielen lieben Dank. Auch vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit einer Willi und Dödel Normalfolge. Habt einen schönen, verregneten 11. Mai, bis Donnerstag und tschüss.
Tschüss, ciao.
Übrigens, in der Sindelfinger Zeitung Böblinger Zeitung finden Sie täglich viele wichtige Nachrichten und Informationen zur aktuellen Corona-Krise. Auch online erhältlich unter szbz.de. Testen Sie doch einfach mal 2 Wochen kostenlos. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.